Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit der Filmemacherin Antje Starost. Gastgeberin ist Ulrike Schneiberg. Guten Tag, Frau Starost.
Hallo.
Meine erste Frage an Sie, die besteht gleich aus mehreren. Wie kommt es, dass es eine Erde gibt und eine Galaxie? Eigentlich müsste es doch nichts geben. Und wenn es nichts gibt, wieso gibt es dann nichts? Wissen Sie darauf eine Antwort?
Die Antwort ist eigentlich offen, weil wer kann diese Antwort schon geben? Das sind Dinge, die man ja auch immer wieder neu überlegen muss. Und wir haben einen Film gemacht, 7 oder warum ich auf der Welt bin. Und in diesem Film gibt es ein 11-jähriges Mädchen, die Vivi, die sich darüber Gedanken macht. Und das ist eigentlich auch das Spannende. Nicht die Antworten, sondern die Fragen, glaube ich, sind das Spannende.
Ja, das ist in der Tat so. Frau Starost, seit der Uraufführung auf den Internationalen Hofer Filmtagen Ende 2010 haben Sie mit diesem Film, den Sie gemeinsam mit Hans-Helmut Grotjan gedreht haben, viele Preise bekommen, auch das Prädikat besonders wertvoll. Und viel Aufmerksamkeit kommen gerade aus Kassel von einer Aufführung, einer der vielen, die sich anschließen, seit es diesen Film in der Öffentlichkeit zu sehen gibt. Wie hat denn das Publikum in Kassel reagiert zum Beispiel?
Das war eigentlich ein Kinderfilmfest. Und das Publikum war gemischt. Es waren also Eltern oder auch Erwachsene, auch ältere Erwachsene und Kinder. Und das Spannende ist immer, wenn man, also wir haben es nicht geschafft, zum Anfang des Films dabei zu sein. Man geht dann rein, ganz ruhig, schleicht sich rein in die Dunkelheit. Und dann sieht man in die Gesichter, weil das Licht kommt ja von der Leinwand. Und das, was ich so faszinierend finde, ist immer die leuchtenden Augen der Zuschauer und auch die Freude, die sie haben, die sich in den Gesichtern spiegelt. Und das ist eigentlich fast immer der Fall. Und so war es jetzt auch in Kassel. Und in Kassel war es eben auch so, dass die Kinder sich getraut haben, auch wenn Erwachsene da waren, also ihre Fragen zu stellen und ihre Eindrücke zu sagen. Das war sehr schön. Das ist nämlich nicht immer ganz einfach, wenn es so eine gemischte Gruppe ist.
Wobei es ja kein Film ist, der sich ausschließlich an Kinder richtet, obwohl ausschließlich Kinder in ihm vorkommen. Ein Projekt, an dem Sie über 4 Jahre gearbeitet haben, weltweit unterwegs waren, mit insgesamt 200 Kindern gesprochen haben und dann eben diese 7 ausgewählt, die Sie teilweise auch mehrfach getroffen haben über diese Zeit. 2 Jungs aus Berlin, Albrecht und Jonathan, Chrisanti aus Kreta, Basil aus Paris, Vanessa aus Ecuador und die beiden wirklich beeindruckenden bulgarischstämmigen Schwestern, die jetzt in Hof in Bayern leben, Vicky und Vivi, mit deren Zitat wir ja gerade angefangen haben. Und die Kinder, die Sie da interviewen, die sprechen über alles Mögliche, über Leben, über Freude, über Freundschaft, über Angst, sogar über den Tod oder wie Sie sich das Jenseits vorstellen. Wie sind Sie miteinander ins Gespräch gekommen? War das geplant oder hat sich das ergeben?
Nein, also das ist natürlich geplant, ein Projekt, was wir sehr lange schon vor uns hertragen. Einen Film zu machen, nur mit Kindern, ohne Erwachsene, ohne Kommentar, ohne Fragen, wo es darum geht, die Welt der Kinder, und zwar die Gedankenwelt der Kinder, zu erforschen und zu zeigen. Und dazu muss man natürlich bestimmte Ideen haben, die man dann in einem ersten Kennenlernen und einem Gespräch mit den Kindern einbringt. Aber eigentlich ist es so, dass man sich ja gegenseitig kennenlernt und dann ist es keine Interviewsituation, sondern es ist ein Gespräch und man bekommt Geschenke und man folgt diesen Geschenken und dann ergibt sich auch eine Beziehung, die auch über Wochen oder auch über Monate oder Jahre andauert.
Geschenke, da fällt mir ein, wo dieser kleine französische Junge Basil sich so wahnsinnig über ein Paket freut, das er öffnet. Diese Spontanität im Ausdruck der Gefühle, sei es eben Ärger oder in diesem Fall auch Freude. Wie kam das, dass Sie das mit der Kamera festhalten konnten?
Ja, die Geschichte mit Basil und seiner Freude über ein Paket, das er öffnet, das ist eine Geschichte gewesen, die er uns erzählt hat auf die Frage, was macht dich glücklich? Und da hat er gesagt, wenn ich nach Hause komme und ein Paket ist beim Hausmeister für mich abgegeben, dann bin ich glücklich. Und dann haben wir natürlich beim nächsten Treffen so ein Paket dort abgegeben und dann haben wir das gedreht. Wir wussten ja nicht, was passiert. Und das ist eben einmal, das kann man auch nicht wiederholen. Man muss Glück haben, dass man das so einfängt. Und wir hatten das Glück. Und das ist eine wunderbare Szene.
Ja, das stimmt. Überhaupt hat mich sehr fasziniert, wie es Ihnen gelungen ist, dass Sie vollkommen unbemerkt zu sein scheinen.
Also ich glaube, dass Kinder sehr schnell merken, wenn sich jemand wirklich für sie interessiert. Und die Kinder waren eigentlich nicht an der Kamera und am Ton und an der Technik interessiert, das, was sonst ja häufig der Fall ist, wenn das Fernsehen kommt zum Beispiel, sondern sie waren eigentlich unheimlich gespannt auf schwierige Fragen, weil das war unser Projekt. Wir haben Ihnen das ja vorher so erzählt. Es geht um schwierige Fragen, auf die vielleicht auch Erwachsene nicht die Antwort wissen, auf die es keine richtigen und falschen Antworten gibt. Und das war eigentlich das Faszinierende für die Kinder, dass sie irgendwie über Fragen nachdenken konnten und reden konnten und Dinge erzählen konnten, die sie sonst eher nicht gefragt werden.
Zum Beispiel, wie stellst du dir den Tod vor?
Ja, wobei wir so eine Frage eigentlich auch nicht gestellt haben, sondern das hat sich einfach durch die Geschichten der Kinder ergeben. Also Vivi und Vicky haben ja einen kleinen Bruder gehabt, der sehr früh beim Autounfall gestorben ist und der sie ihr ganzes Leben lang begleitet, weil sie kannten ihn gar nicht. Und diese Geschichte haben sie uns erzählt. Und daraufhin haben wir dann dieses Thema natürlich auch vertieft und haben über Tod geredet. Aber das musste eigentlich immer irgendwie von den Kindern kommen.
Mit unglaublichem Humor, der uns Erwachsene, ich sage das jetzt mal im Plural, also mich oft überrascht hat. Dieser kleine französische Junge sagte auf die Frage zum Beispiel, wie stellst du dir den Tod vor? Also man hörte ja die Frage nicht, aber er sagte, den Tod, wie ich mir den Tod vorstelle, was würde ich ihn fragen? Ich würde ihn fragen, wie geht's? Hast du Kinder? Willst du einen Kaffee? Also dieser überraschende Humor und, wie Sie sagen, Antje Starost, auch die Ernsthaftigkeit. Weil Sie so ernsthaft gefragt haben, weil Sie die Kinder so ernst genommen haben, die zwischen 7 und 11 Jahre alt waren zum Zeitpunkt der Dreharbeiten. Ist das der Schlüssel zu allem?
Ich glaube, man kann das mit Erwachsenen auch erreichen. Aber Kinder sind einfach offener, ehrlicher. Sie haben noch nicht die Lebenserfahrung, die wir haben. Wir schützen uns ja sehr viel eher und haben dies und das schon gehört und wissen jenes und so. Also Kinder sind offener, sie sind neugieriger und sie haben einfach Spaß daran, Dinge zu entdecken und Gedanken zu entwickeln und auch im Dialog irgendwie neue Sachen zu erfahren.
Zum Beispiel an einer Stelle, in der es ums Streiten ging, da waren die beiden Schwestern zu sehen im Bild, sagte eine von ihnen, Vicky oder Vivi, ich weiß es nicht mehr, bei zwei Menschen ist immer einer der Chef, der sagt, wo es lang geht. Wer ist denn von euch beiden der Chef? Das hat sie vermutlich auch überrascht, oder?
Das hat uns natürlich umgehauen, weil damit rechnet man nicht. Und wenn man die beiden dann im Bild sieht, auch die Blicke, die sie dann loslassen, das ist eine ganz tolle Frage gewesen an uns. Und natürlich waren auch wir immer gefordert. Und das Thema, wer ist eigentlich Chef und was bedeutet es, Chef zu sein, das diskutieren wir immer noch mit den beiden.
Und vermutlich auch untereinander, Hans-Helmut Grotjan ist Ihr Partner seit vielen, vielen Jahren im Filmgeschäft, im Dokumentarfilmgeschäft und er ist Ihr Lebenspartner. Und was das bedeutet, dass Sie miteinander diese spannenden Projekte machen und wie Sie das hinkriegen und wer der Chef ist, das nehmen wir uns für unsere nächste Gesprächsrunde vor. Sie haben auch Musik mitgebracht, Antje Starost. Was können wir als erstes hören?
Also als erstes würde ich gerne die Musik von Büdi Siebert den Hörern zukommen lassen. Und zwar ist Büdi Siebert ein sehr, sehr guter Filmmusikkomponist, also unser Komponist, mit dem wir schon öfter zusammengearbeitet haben und zugleich ein unglaublich guter Instrumentalist. Das heißt, seine ganzen Kompositionen spielt er auch selbst. Deswegen dachte ich mal ein Stück von ihm, das wäre schön zu hören.
The Beauty Within heißt es.
Thank you.
Filmmusik von Büdi Siebert, ein Komponist, der mit Ihnen, Antje Staros und ihrem Partner Hans-Helmut Grotjan, schon seit vielen Jahren zusammenarbeitet, die Filmmusik auch für ihre Filme schreibt. Über Sieben oder Warum ich auf der Welt bin, ein wunderbarer Film, ihr letzter Dokumentarfilm, haben wir gerade gesprochen. Ja, Sie beiden sind ein Team, Hans-Helmut Grotjan und Sie, auch ein Paar. Und Sie gehören zur Elite der deutschen Dokumentarfilmer, kann man sagen. Liegt es daran, dass Sie ein Paar sind, also perfekt aufeinander eingespielt?
Also ich glaube, wir hatten ja vorhin das Thema, wer ist der Chef? Und das ist natürlich ein Motiv, was sich durch so eine Arbeit und durch so ein Leben, wie wir das haben, durchzieht. Ich glaube, wenn man diese Position geklärt hätte, dann würde das Arbeiten auch nicht mehr so viel Spaß machen. Das heißt, wir sind in ständiger Auseinandersetzung und das macht die Sache lebendig und das hält einfach auch frisch.
Wer macht was von Ihnen beiden?
Das ist so ähnlich wie mit dem Chef. Wir sind relativ flexibel in unseren Funktionen und wir wechseln das auch manchmal ab, je nach Drehsituation, wo wir denken, es ist vielleicht besser, der eine fragt oder der andere fragt. Natürlich hat jeder sein Spezialgebiet, das ist auch wichtig. Man muss ja die Arbeit auch möglichst konzentriert und effektiv machen. Also ich mache von Anfang an eigentlich die Produktion. Das Buch machen wir meistens zusammen, die Regie auch. Und Hans-Helmut Grotjan macht inzwischen die Kamera. Früher habe ich die gemacht. Inzwischen interessiert mich das nicht mehr so. Und so haben wir eigentlich eine Form gefunden, wie wir zusammenarbeiten, aber jeder auch seine Stärken und seine speziellen Fähigkeiten da versucht einzubringen.
Und vermutlich haben Sie nicht über 4 Jahre ein einziges Projekt, sondern viele parallel laufen. Denn wie könnten Sie sonst leben?
Na, da sprechen Sie einen ganz heiklen Punkt an, weil wir sind ja sozusagen was sehr Exotisches, wir sind eine Manufaktur. In diesem großen Medienbetrieb, wo ja inzwischen auch Film eigentlich ein Wirtschaftsfaktor ist, da sind wir was sehr Exotisches, weil wir manufakturmäßig im Wesentlichen zu zweit die Projekte machen. Und das heißt, da ich die Produktion auch mache und wir auch das Exposé schreiben, das Drehbuch schreiben, die ganze Finanzierung auch machen müssen, kann man nicht viele Projekte nebeneinander machen. Leider, das geht nicht.
Und dann reisen Sie ja viel. Wir sprachen über Sieben oder Warum ich auf der Welt bin. Da waren ja auch, wie gesagt, ein Mädchen aus Kreta oder ein Mädchen aus Ecuador. Das heißt, da sind Sie unterwegs. Sie müssen die auch erstmal finden und warm werden und wissen, ja, das sind die Protagonisten, wie wir sie uns vorstellen. Gehen wir ein bisschen zurück in der Historie. 15, 16 Jahre alt ist Ihr Film, der auch in Südamerika entstand, im Hochland der Anden. Chaupi Mundi heißt der, Mitte der Welt. Ein kleines Mädchen ist da die Protagonistin, die ein Schweinchen, nämlich ihr Lieblingstier, das sie durch die Aufs und Abs dieses Lebens begleitet, vor dem Verkauf rettet und mit dem Schweinchen flieht. Ja, und mit ihr entdeckt dann der Zuschauer eine neue Welt außerhalb von zu Hause. Wie kommen Sie überhaupt auf so ein Thema? Entwickelt sich das auf Reisen, weil Sie jemanden treffen, wo Sie sagen, oh, das wäre die richtige und da machen wir einen Film und dann? Entsteht das oder sitzen Sie in Berlin, wo Sie leben, am Schreibtisch und haben so eine Idee und fangen dann an zu suchen und zu reisen?
Nein, also das ist eigentlich nicht so. Wir haben nie Schreibtischideen, sondern unsere Ideen und Projekte entwickeln sich immer eigentlich aus dem Kontakt zu Menschen, zu Personen, Und dann muss man schauen, ist das ein Projekt, wo was weitergeht oder auch nicht. Und viele Ideen sind auch über Jahre entstanden, bis man dann irgendwie einen Weg gefunden hat, die auch so zu beschreiben, dass man Partner dafür findet, die den dann auch mit unterstützen, den Film.
Wie öffentlich-rechtliche Sendeanstalten.
Zum Beispiel, ganz wichtig und ganz schwierig für unsere Sachen.
Weil?
Dokumentarfilm war immer schon schwierig. Und inzwischen ist es so, dass man gerade bei unserem neuen Projekt, was wir vorhaben, mir dann sagt, sehr schönes Projekt, aber wir machen keine Einzelstücke mehr. Das heißt, es wird alles in Serien oder in Großprojekten aufbereitet.
Das neue Projekt, über das werden wir noch sprechen, das vergesse ich nicht. Freier von Moltke ist da das Stichwort. Aber bleiben wir erstmal bei dem Thema. Mhm.
Und Ecuador zum Beispiel, da ist es so entstanden, dass wir Ecuador besucht haben und eigentlich kein Projekt machen wollten und dort aber die Kinder im Hochland kennengelernt haben. Wir sind dort sehr viel rumgekommen und haben gedacht, das ist unglaublich, diese Welt, in der diese Kinder aufwachsen. Das Handwerk, was dort noch vorhanden ist und die Arbeit von Menschen, das ist auch, glaube ich, ein Schwerpunktthema von uns. Und dann haben wir gedacht, ja, wir wollen keinen Film über Handwerk machen, aber wir würden gerne einen Film machen über Kinder, die dort aufwachsen in dieser Umgebung. Und so entstand die Idee von Chaupi Mundi, die Mitte der Welt.
Und dann haben Sie in diese dokumentarfilmische Idee, das Handwerk oder das Leben zu zeigen, diese Geschichte mit dem Schweinchen eingeflochten. Warum? Weil Sie Kinder ansprechen wollten? Die sind leichter zu kriegen? Oder was war da die Idee dahinter?
Also das eine ist, dass in Ecuador es einfach diese wunderschönen roten kleinen Schweine gibt. Die sind so unglaublich schön. Das hat mich fasziniert. Und dann ist es tatsächlich so, dass das ein Film war, den wir speziell für Kinder eigentlich drehen wollten. Und da muss man natürlich auch eine Geschichte erzählen. Das ist einfach schöner, weil dann die Kinder auch mitgehen mit der Geschichte. Und dann haben wir halt überlegt, wie wir diese Kombination von Dokumentarfilm und Spielfilm machen könnten. Und damals war es eigentlich unmöglich für Kinder, irgendwas Dokumentarisches zu zeigen. Das wurde immer gesagt, das interessiert Kinder nicht, das halten die nicht aus, das wollen die nicht und so weiter.
1992 entstand dieser Film. Und schon damals haben Kinderkinofilme normalerweise turbulente Handlungen gehabt, rasante Schnitte, fetzige Musik oder zumindest eben wurde was erklärt über zum Beispiel Ecuador oder so. Also so und so viele Kinder leben da und guckt mal, wie in die Schule gehen. Das ist alles nicht in Ihrem Film. In Ihrem Film gibt es ganz langsame Bilder. Es gibt gesprochenes Wort, das aber weggeblendet wird und dann hört man deutsche Stimmen. Kinderstimmen, Erwachsenenstimmen, je nachdem, wer gerade gezeigt wird, die Eltern dieses Mädchens oder die anderen Familienmitglieder, die zusammengefasst quasi die Gedanken dessen, der gerade zu sehen ist, wiedergeben. Dadurch kommt eine unglaubliche Ruhe auf. Ja, und Kritiker haben ihnen prophezeit, die Kinder halten das nicht aus. Wie war es dann?
Es ist eigentlich so gewesen, wie wir es vermutet haben. Dieser Film hat sehr lange gebraucht, um sich durchzusetzen. Aus diesen Gründen, auch die Pädagogen hatten große Ängste davor und wir haben dann den Film sowohl Erwachsenen wie auch Kindern gezeigt. Und es stellte sich eben heraus, dass Kinder sehr wohl damit umgehen können und dass es sie sehr interessiert, auch so Arbeitsvorgänge zu sehen, die sie nicht kennen. Oder
Weben zum Beispiel
Weben,
in dem Fall.
Genau, oder dass ein Mädchen jeden Tag so schwere Wassereimer holen muss, weil es kein fließendes Wasser gibt. Es gibt hunderte von Ansatzpunkten, die man auch nach so einem Film dann hört an Fragen, was sie da alles gesehen haben. Die sind immer total, ich will nicht sagen begeistert, aber voller Eindrücke, die sie erstmal so loswerden wollen, weil das eben ein ganz anderes Leben ist als das ihre und das finden sie spannend, weil das sind ja Kinder auch, um die es geht.
Jetzt hören wir eine Musik, Ihre zweite Wunschmusik, die Sie mitgebracht haben, Antje Starost, die ist fetzig, die ist alles andere als ruhig und sie kommt auch aus Lateinamerika. Was ist das?
Das ist Manu Chao, den ich sehr mag und der, glaube ich, auch so ein ganz bestimmtes Lebensgefühl aus Lateinamerika repräsentiert.
Mentira heißt der Titel.
Mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va.
Mentira, mentira, la mentira.
Mentira no se borra, mentira no se olvida. Mentira, la mentira. Mentira cuando llega, mentira nunca se va.
Manu Chao, das geht richtig in die Füße. Mein Gast, mein Doppelkopfgast in HR2 Kultur ist Antje Starost. Ich heiße Ulrike Schneiberg. Wann entstand Ihre Liebe zu Lateinamerika?
Oh, wann entstand das? Ich kann das ja gar nicht genau sagen. Dadurch, dass ich Spanisch lernen wollte und in einem spanischen Land. Und wir waren dann in Kuba und haben dort einen Intensiv-Spanischkurs gemacht. an einer Universität dort vor vielen Jahren. Und dann, um uns auf Ecuador vorzubereiten, um die Sprache zu können oder einigermaßen zu können, so entstand das. Und dann fand ich das sehr faszinierend, sowohl die Musik als auch die Menschen. Und das ist bis heute geblieben eigentlich.
Und wir, das sind Sie und Ihr Lebenspartner und Dokumentarfilmpartner Hans-Helmut Grotjan. Wie ist das, wenn Sie in Lateinamerika unterwegs sind und dort auch Filmaufnahmen machen, mit Menschen so intensive Gespräche führen, wie in zum Beispiel Sieben oder Warum ich auf der Welt bin mit den Kindern? Machen Sie das allein oder ist da noch ein Übersetzer oder Übersetzerin dabei?
Nein, also wir haben in diesem Projekt, wo es ja doch um schwierige Fragen geht und so gut ist unser Spanisch nicht, wir hatten eine sehr nette junge Frau, die dort in einem Projekt arbeitete, eine Deutsche, gefunden, die eben sehr gut Spanisch auch sprach und die auch vom Alter her sehr nah an Vanessa war.
Und 11 Jahre war die, glaube ich, alt, Vanessa,
genau,
oder?
Genau, und die war, weiß ich nicht, Mitte 20. Und die haben wir dann dort dafür gewonnen und sie war eigentlich dann eben unser Partner, wenn wir Worte nicht verstanden haben oder wenn wir schwierige Dinge sagen wollten, dann hat sie uns geholfen und übersetzt und den Kontakt einfach auch gehalten.
Denn gerade bei Vanessa, um jetzt noch einmal auf Sieben oder Warum ich auf der Welt bin zurückzukommen, war es ja sehr interessant, welche klare Vorstellung dieses junge Mädchen von der Welt und der Realität hat. Denn sie ist als Indigena ein Mädchen, deren Familie auch mit Diskriminierung zu leben hat. Und da hat sie wirklich unglaublich differenzierte Gedanken schon dazu gehabt. Das hat mich sehr erstaunt.
Ja, also das hat uns auch sehr gefallen, weil sie ein Mädchen ist, das, wenn man das so einteilen will, sie ist eigentlich das Mädchen, was am politischsten ist von den Kindern, einfach begründet aus ihrer Lebenssituation, dass sie eben ein indianisches Mädchen dort ist und die ganzen Widersprüche ganz hautnah erlebt und trotzdem sich so eine Gelassenheit und ein Selbstbewusstsein aufgebaut hat. Und das finde ich wunderbar. Das bringt sie so sehr schön zum Ausdruck.
Also das, wie gesagt, Sieben oder Warum ich auf der Welt bin, ihr jüngster Film, 2010, 2011, in den Kinos auch immer noch zu sehen. Genauso wie übrigens Ciao Pi Mundi von 1992 auch immer noch in den Kinos zu sehen ist. Ein Dauerbrenner, ein Dokumentarfilm-Klassiker sozusagen.
Könnte man sagen, ein Dokumentarfilm-Klassiker vielleicht auch für Kinder, weil das gab es überhaupt nicht. Und das gibt es ja jetzt auch erst in Ansätzen. Also lange Dokumentarfilme für Kinder im Kino gibt es bisher immer noch nicht. Und das finde ich sehr schade. Und deswegen haben wir eigentlich immer auch noch sehr viele Nachfragen nach Ciao Pi Mundi, die Mitte der Welt. Es gab eine Kurzfassung für den Kika. Es sind Filmkopien verkauft worden zu der Zeit. Ich glaube, über 100. Das ist unvorstellbar für damals gewesen. Und er taucht jetzt auch wieder auf, weil wir nun wieder in Ecuador auch ein Mädchen haben. Also das Interesse ist schon sehr groß, auch diesen Film wieder neu zu entdecken. Das ist auch sehr schön.
Sie beide, Hans-Helmut Grotjan und Sie, Antje Staros, Sie scheinen einen Riecher zu haben. Jetzt sind wir beim dritten Film angelangt, über den wir hier in diesem Gespräch reden wollen. Auch schon Mitte der 90er Jahre. Haben Sie einen Mann getroffen und ein Porträt über ihn gemacht, der jetzt, 2011, vor allem in Frankreich, für ganz viel Furore sorgte und inzwischen auch hier in Deutschland? Stéphane Hessel, UNO-Diplomat, Menschenrechtsexperte, Buchenwald-Überlebender und Kind aus von Truffaut 1953 in Jules Sejim verfilmten Dreiecksgeschichte seiner Eltern, dem Berliner Schriftsteller Franz Hessel und der Journalistin Helen Grund, die sich in den besten Freund ihres Mannes verliebt hat. Ja, das war nicht so ganz einfach, diese Geschichte für Stéphane Hessel. Inzwischen ist der 93 Jahre alt und Sie haben ihn, wie gesagt, Mitte der 90er Jahre porträtiert. Jetzt ist er mit seiner Streitschrift Empört euch in die Öffentlichkeit getreten. Damals war er nicht so in der Öffentlichkeit bekannt. Wie sind Sie ihm begegnet? Wie sind Sie auf ihn gekommen?
Also Stéphane Hessel haben wir kennengelernt über einen Kollegen, der in diesem deutsch-französischen Bereich auch geforscht hat und der Stéphane Hessel kennengelernt hat und seine Biografie, ein Buch geschrieben hat über ihn. Und so haben wir Stéphane Hessel kennengelernt. Und mich hat von Anfang an eigentlich diese Persönlichkeit interessiert, weil er ist ein Diplomat, da kriegt man ja sehr viel Ehrfurcht. Und er ist ein sehr großer Mann, ein sehr imposanter Mann auch. Und er ist aber eigentlich genau eine ganz andere Persönlichkeit. Er hat sehr viel Kindliches bewahrt in seiner Art, mit Menschen umzugehen. Und man sieht es vielleicht auch jetzt in seiner Empörung, die er zu Papier gebracht hat. Und das war eigentlich das, was mich an ihm interessiert hat. Wie kann ein Charakter, der so ist, wie Stefan Hessels Charakter ist, wie erlebt der solche ganz furchtbaren und unglaublichen Zeiten? Und eine Biografie, die man sich eigentlich gar nicht so recht vorstellen kann, mit allen dramatischen Dingen. Und dann geht es aber auch immer wieder gut aus. Wie hat er das eigentlich gemacht?
Und haben Sie eine Antwort gefunden?
Ja, es ist sein Charakter, es ist seine Persönlichkeit.
Sein Wesen.
Sein Wesen.
Ich habe den Film gesehen, der wurde ja im Fernsehen ausgestrahlt und ich habe ihn mir jetzt zur Vorbereitung unseres Gesprächs auch nochmal angesehen. Und man hat ja Stefan Hessel, oder Sie sprechen den Namen deutsch aus, Stefan Hessel, jetzt auch öfters im Fernsehen sehen können. Also auch jetzt als 93-Jähriger, was für ein faszinierender Mensch. Und ich würde fast sagen, ein zärtlicher Mensch. Ganz viel Bescheidenes kommt darüber, ganz viel Humorvolles auch. Kindlich, sagen Sie, eine Szene in Ihrem Film, die ich berührend finde, da springt er unter den Linden in Berlin, sind Sie da mit ihm unterwegs, über ein Gitter, einfach so. Ist das spontan gewesen? Haben Sie drüber gesprochen, dass er das machen will? Oder ist das auch so wie in Ihren anderen Filmen aus der Situation entstanden?
Also sowas würden wir nie inszenieren, weil ich glaube, das kann man nicht inszenieren. Das würde man sofort sehen, sondern das sind eigentlich so Geschenke, die man im Dokumentarfilm bekommt von Menschen, die einfach ihr Wesen zeigen. Und das sind Glücksmomente. Und Stefan Hessel hat davon sehr viele. Und er hat einfach so ein Temperament, das überrascht einen total. Und man muss nur schauen, dass man das dann auch ins Bild bekommt.
Überraschend finde ich auch Ihre Handschrift, die ich jetzt als solche bezeichnen würde. Sie kommen ja gar nicht vor. Auch hier kommen Sie nicht vor als Fragerin oder als Frager. Wie ist es Ihnen in diesem Fall gelungen, Stefan Hessel dazu zu bringen, seine Lebensgeschichte so zu erzählen, wie er es tut? Einerseits als druckreifer Monolog, dann wieder verwoben mit politischen, sozialen, philosophischen, sehr inspirierenden Gedanken über die Welt. Ja, und dann eben in diesem so ehrlich, freundlichen, wie ich schon sagte, bescheidenen, fast zärtlichen Gestus, ganz intim.
Ich kann das schwer sagen, aber ich denke, es hat vielleicht damit zu tun, was man selber für ein Wesen hat. Also ich mag es überhaupt nicht, im Film aufzutauchen, weder mit Stimme noch im Bild schon gar nicht, weil ich finde, ein Film erzählt eine Geschichte und er erzählt nicht meine Geschichte, sondern er erzählt die Geschichte des Menschen oder der Menschen, um die es vor der Kamera geht. Und natürlich muss man eine intensive Beziehung aufbauen, damit sich etwas entwickelt. Und das macht ja auch sehr viel Freude. Also das geht ja auch über so ein Filmprojekt hinaus. Wir leben ja damit. Also man verbringt ja doch eine lange Zeit in so einem Projekt. Dann muss man auch damit leben, weil es ist kein Job.
Wie nah muss man sich kommen, also Protagonisten und Filmemacher? Und wie fern muss man sich auch bleiben, damit es eben nicht honigsüß wird?
Also man hat natürlich als Filmemacher, man hat eine Verantwortung. Zum einen für den Film, weil man produziert ja nicht für sich selbst, sondern für die Zuschauer. Man will also etwas herausarbeiten, was man selber sieht oder glaubt zu sehen. Und dann hat man natürlich auch eine Verantwortung den Menschen vor der Kamera gegenüber. Und da muss man schon ein professionelles Handwerk haben. Also es geht nicht darum, große Freundschaften zu haben und dann das nochmal mit der Kamera zu drehen. Sondern man hat ein gemeinsames Arbeitsprojekt. Und das haben beide. Das haben die vor der Kamera und die hinter der Kamera. Und dann weiß man auch, weiß jeder, dass es eine ernsthafte Geschichte ist, dass man nicht wissen kann, was daraus wird. Dass man aber versucht, von beiden Seiten her etwas herauszubringen. Und das ist eine harte Arbeit. Das ist nicht so lala. Und für beide. Und ich glaube, wenn man das schafft, dann gibt es auch so eine gemeinsame, so wie man zusammen, ich weiß nicht, ein Haus baut oder wo man sich auch verlassen muss auf den anderen und wo aber jeder seine Rolle und seine Funktion hat.
Eindrucksvoll finde ich den letzten Satz von Stefan Hessels Schrift. Ich bin jetzt nicht bei Ihrem Film, den finde ich grundsätzlich toll. Hat mir sehr, sehr gefallen. Dieser letzte Satz in seiner Schrift empört euch, heißt: Widerstand leisten heißt Neues schaffen. Neues schaffen heißt Widerstand leisten. Dafür steht dieser Mensch. Und das kommt auch in seinem Umgang mit seiner eigenen, wie Sie vorhin sagten, Antje Starost, Biografie heraus, dass er immer wieder bereit ist, trotz der Widrigkeiten des Lebens nach vorne zu schauen, selbst in seinem hohen Alter. Und das müssen Sie ja auch im Laufe einer solchen Dreharbeit in Ihren Film in Bilder übersetzen. Wie tun Sie das? Welche Rolle spielt da die Umgebung, in der Sie filmen? Welche Rolle spielen die Farben, die Sie wählen? Und auch die Musik. Wir hatten vorhin ja Ihren Komponisten gehört, Büdi Siebert.
Also das ist natürlich für jedes Projekt wieder ganz neu. Es gibt da kein Rezept für. Aber wir versuchen immer nah an den Menschen zu bleiben und an dem Thema, was wir haben. Und dann ergeben sich eigentlich bestimmte Drehorte, also aus den Geschichten der Menschen vor der Kamera, aus dem, was sie uns erzählen, aus dem, wo sie arbeiten oder so. Und eine bestimmte Stimmung ergibt sich auch beim Drehen und die fließt dann in diese Kameraarbeit ein. Man kann es ganz schwer so, ich könnte kein Seminar machen und sagen zu Studenten, ihr müsst das jetzt so und so machen, damit das und das rauskommt. Das kann man vielleicht bei Spielfilmen, aber auch da gibt es immer ein kleines Geheimnis noch. Und beim Dokumentarfilm, das ist auch eine Intuition, das ist ein bestimmter Blick, den man hat. Da denkt man eigentlich auch nicht so sehr drüber nach, sondern man versucht, das Umfeld, den Charakter, das Wesen eines Menschen zu erfassen und dann findet man auch die Bilder dafür.
Im Fall von Stefan Hessels Porträt haben Sie auch einen Akkordeonspieler auftreten lassen, der wie ein Pantomime tanzt mit seinem Instrument. So fängt der Film an. Man sieht diesen Akkordeonspieler in Fenstern wahrscheinlich sich spiegeln. Dazu diese schöne französisch anmutende Musik. Stefan Hessel ist ja auch französischer Staatsbürger nach seinen Berliner Jugendjahren und dann auch nach den Schrecklichkeiten des Dritten Reiches französischer Diplomat geworden. Ja, war das die Idee, das Französische damit zu untermalen oder die Melancholie auch einer solchen Biografie oder alles zusammen?
Also das sind natürlich dann auch, wenn man sich mit so einem Projekt beschäftigt, sind das dann auch so Zufälle, Glücksfälle. Also dieser Jean-Luc, dieser Akkordeonist, den haben wir in Avignon getroffen, als wir recherchiert haben, haben wir ihn auf der Straße gesehen und irgendwie hat mich das angerührt und ich dachte, den muss ich ansprechen. Da war noch gar nicht klar, ob er jemals in dem Film sein wird. Und dann hat sich das aber so gefügt und Stefan Hessel kannte ihn natürlich auch nicht und hätte ihn für sich auch nicht ausgewählt. Aber die beiden hatten dann irgendwie auch so eine Beziehung und dann passte das. Dann brauchten wir keine andere Musik, sondern das war er dann.
Was meinen Sie, hätte Stefan Hessel auch Leonard Cohen ausgewählt, den Sie sich jetzt ausgewählt haben?
Das werde ich ihn demnächst mal fragen, ob er ihn kennt. Das weiß ich nicht.
Was hören wir von Leonard Cohen?
The Last Waltz, ein Lieblingslied von mir.
Antje Staros, tanzen wir ein bisschen Walzer.
Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz, take this waltz with the clamp on its jaws.
Nimm diesen Walzer, das ist alles, was wir jetzt haben, singt Leonard Cohen. In diesem melancholischen Walzer, den sich Antje Starost ausgesucht hat. Mein Name ist Ulrike Schneiberg und Antje Starost, Dokumentarfilmerin, ist heute in HR2 Kultur mein Doppelkopfgast. Liebe und Tod sind nah beieinander und so hatte ich den Eindruck auch bei Stefan Hessel in ihrem Porträt Der Diplomat.
Vielleicht habe ich auch aus diesem Grund dieses Lied genommen, ich weiß es nicht genau. Es gibt in dem Film eine Szene, Stefan Hessel, der Diplomat, geht an einer Friedhofsmauer in Paris lang und seine Geschichte dazu ist, dass er vor dieser Friedhofsmauer von den Nazis verhaftet worden ist, als französischer Spion sozusagen. Und wir haben natürlich diesen Ort aufgesucht und er ist dort langgegangen zusammen mit dem Akkordeonisten und wir wollten das drehen. Und plötzlich fing er an, vor dieser Friedhofsmauer zu tanzen. Das war für uns auch total überraschend und wunderbar und so ist er eben. Er ist sehr spontan und kann in einer eigentlich sehr ernsten Situation etwas ganz Unerwartetes tun. Und ich glaube, diese Szene die hat so etwas, was man eigentlich auch sehen muss. Und da hat auch dieses Lied passte für mich irgendwie.
Wenden wir uns der Gegenwart zu. Antje Starost, Ihr neuestes Filmprojekt, das haben Sie ganz zu Beginn unseres Gespräches erwähnt, dass das schwierig sei, das unterzubringen, weil man andere Formate inzwischen schätzt, nämlich Serien oder Mehrteiler. Es ist Freier von Moltke gewidmet, Ihr neues Projekt. Auf der Grundlage von Filmmaterial, das Sie bereits vor 10 Jahren gedreht haben. Wieso bearbeiten Sie es erst jetzt?
Das hat wiederum auch damit zu tun, dass es sehr schwer ist und schon vor 10 Jahren noch viel schwerer war, also einen Film über Freier von Moltke zu machen. Inzwischen ist es, hoffe ich, etwas einfacher. Wir haben dieses Material lange ruhen lassen, weil wir einfach keine Chance hatten, daraus einen Film machen zu können zu ihren Lebzeiten. Und haben dann dieses Material vor 1 Jahr oder so uns nochmal angeschaut, weil wir auch darauf angesprochen wurden, weil ja Freier von Moltke letztes Jahr auch gestorben ist. Und haben es dann auch Kollegen und auch Nicht-Kollegen, also fremden Leuten gezeigt, haben gesagt, guckt euch das mal an. Und da war dann die Reaktion, das könnt ihr nicht so liegen lassen, ihr müsst das nochmal versuchen. Und das tun wir jetzt. Und wir sind dabei, also auch Filmförderer und Sender zu überzeugen, dass das wirklich eine unglaubliche Geschichte ist, Freier von Moltke, und zwar die Liebesgeschichte. Es geht uns nicht darum, nochmal einen Film über Widerstand und Kreisauer Kreis zu machen, sondern es geht um eine Liebesgeschichte in diesen Zeiten, die so unglaublich ist und die zeigt, welche Stärke auch Menschen haben, gerade dieses Paar, die also sich darauf unfreiwillig eingelassen haben, diesen Weg zu gehen, einen tragischen Weg und trotzdem einen Weg, der sehr, sehr viel Mut macht.
Freier Gräfin von Moltke, deutsche Widerstandskämpferin, wie Sie sagten, letztes Jahr in Kanada gestorben, geboren ist sie 1911 in Köln. Schriftstellerin und Juristin, aber vor allem bekannt eben als Ehefrau von Helmut James Graf von Moltke. Und um diese Liebesgeschichte geht es. Darüber hat sie mit Ihnen gesprochen?
Ja.
Oder was ist in dem Film zu sehen? Mehr als Sie? Mehr als Freier von Moltke?
Naja, wir wollen eigentlich ein Projekt machen, was eine sehr besondere Form hat. Man muss dazu sagen, die beiden haben, also ich glaube, im Laufe ihrer Zeit, die sie zusammen hatten, 1600 oder 2000 Briefe miteinander gewechselt, die alle auch erhalten sind und zum Teil eben einem so nahe gehen, weil das so unglaublich ist, was sie erlebt haben und wie sie das für sich gegenseitig geschrieben haben. Und wir haben Freier zu einer Zeit kennengelernt, wo sie noch sehr lebendig gewesen ist, eine sehr starke Persönlichkeit, eine sehr eigenwillige Persönlichkeit. Und wir haben dann spontan mit ihr Gespräche gedreht und wollten dann einen Film machen. Das ist dann nicht geglückt, weil man sagte, die Filme gibt's ja schon. Und jetzt sind wir dabei, aus diesem Material, was ja ganz lebendig da ist und dem, was jetzt veröffentlicht wird an Biografie und an Briefen, möchten wir gerne so einen ganz puren Film machen, der, glaube ich, so anrührend ist, einfach durch das, was dort erzählt wird, sodass man gar keinen großen Schnickschnack machen muss. Also man muss natürlich Bilder finden, aber das ist, glaube ich, ein sehr eigenes Projekt und könnte ein sehr schönes Projekt sein, was eben auch Menschen anrührt, also so wie man ja auch Bücher liest und davon gefangen ist, weil man in seiner eigenen Fantasie auch darüber nachdenkt.
Was hat Sie vor allem fasziniert an den Gesprächen mit Freier von Moltke?
Dass sie humorvoll ist, dass sie die Dinge auf den Punkt bringt und dass sie auch eine sehr kritische und auch eine sehr bestimmte Frau ist. Also der konnte man kein X vor ein U vormachen und die aber auch ihr Gegenüber sehr schnell irgendwie erkannt hat und auch Freude daran hatte, dass es mal andere Fragen gab als die, die nun schon hunderte von Journalisten gestellt hatten. Also da war irgendwie so eine neue Ebene, die sie genossen hat und die sie fasziniert hat. Und dadurch haben wir eben Material, was so, glaube ich, niemand hat von ihr.
Was würde ich Sie jetzt fragen dürfen, was Sie überrascht?
Da gibt es bestimmt eine Menge.
Wie hat sich denn Ihre Arbeit, das ist eine ganz normale Frage, aber sie liegt mir auf der Hand, verändert im Laufe der Jahre? Wir haben über Ihre Handschrift gesprochen, darüber, dass Sie fasziniert sind an Menschen, an ungewöhnlichen Fragen und an ruhigen Bildern. Sie haben gerade gesagt, kein Schnickschnack, also wirklich am Inhalt, an der Person. Wie hat sich das im Laufe Ihrer ja jetzt über 20-jährigen Filmarbeit verändert?
Ich habe das Gefühl, dass ich mutiger geworden bin, dass ich auch offener geworden bin, dass ich nicht mehr denke, ich mache irgendwas falsch oder so, sondern dass ich die Dinge einfach mache und dann gucke, was passiert und vielleicht auch mehr Vertrauen in das gefunden habe, dass man da auch einen Film draus machen kann. Im Anfang weiß man ja noch gar nicht, was passiert. Man schreibt zwar alles auf und man schreibt Drehbücher und alles wunderbar, aber das ist ja alles Versprechen. Das ist ja noch nicht da. Und dann vergesse ich das alles und dann fange ich neu an. Und das ist eigentlich das, was mich fasziniert. Ich bereite mich in dem Sinne nicht vor, dass ich das Drehbuch habe und sage so, und jetzt habe ich Punkt 5 und 7 und 8 noch nicht gemacht, sondern ich gehe dann wieder neu rein. Und da habe ich vielleicht früher viel mehr Angst gehabt, dass ich irgendwas vergesse oder so und so. Das habe ich heute eigentlich nicht mehr. Und es ist trotzdem sehr aufregend, weil natürlich vieles passiert, was man nicht einplanen kann. Und inzwischen liebe ich das aber, auch diese Schwierigkeiten, die entstehen und wo man dann vielleicht auch einen neuen Weg findet.
Und Sie haben noch nie keinen gefunden?
In den Finanzierungen oft keinen gefunden, das muss ich schon sagen. Also Projekte, die mir auch sehr am Herzen liegen, die ich denke auch die Leute berühren, die dann nichts werden oder noch nichts geworden sind. Das ist schon eine ganz schwierige und traurige Sache auch, weil man diese Arbeit dann nicht machen kann. Da liegt es eher.
Und jetzt mit Freya von Moltke, da wirken Sie ganz optimistisch, aber Sie sagen, es ist noch in der Projektphase. Es gibt dieses Filmmaterial, aber es fehlen noch Bilder, es fehlt noch die Endkonzeption sozusagen. Und in die gehen Sie erst, wenn Sie Auftraggeber haben, die bereit sind, es zu finanzieren.
Nein, man muss immer vorleisten. Das heißt, für uns ist der Film eigentlich inhaltlich schon sehr weit gediehen. Wir wissen eigentlich, was wir wollen. Aber ob wir das dann finanziert bekommen, das ist die große Frage. Und wenn man die Filmförderung überzeugt hat, was ja ein ganz wichtiger Teil ist, und dann der Sender nicht zu finden ist, dann ist das Ganze wieder verloren. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz schwierige Geschichte. Gerade für kleine Projekte und bei Dokumentarfilmen handelt es sich fast immer um kleine Projekte, relativ zu den Spielfilmbudgets, die es gibt. Dann wird es schwierig.
Und das, obwohl Sie, wie ich vorhin sagte, ja zu den Good Old Boys and Girls der Dokumentarfilmszene in Deutschland gehören. Also Sie sind anerkannt, Ihre Filme sind ausgezeichnet mit Preisen. Ihr Name, Antje Starost und Hans-Helmut Grotjan, stehen für Qualität. Und trotzdem ist es schwer?
Ja, es ist bei jedem Projekt wieder aufs Neue schwer. Und ich glaube, inzwischen ist es auch nicht mehr so, dass man sich so einen Namen machen kann. Also natürlich kennt man uns, aber das heißt eben noch nicht, dass man ein Projekt finanziert bekommt. Und das liegt gar nicht an den Redakteuren unbedingt, sondern es liegt an den Strukturen, wie heute Filme gemacht werden und gemacht werden müssen. Und das ist sehr schade, weil das Publikum auch andere Dinge möchte. Und das ist immer wieder eine neue Überzeugungsarbeit, die man leisten muss und die sehr, sehr aufwendig ist.
Ja, da kann ich Ihnen an dieser Stelle nur ganz feste die Daumen drücken. Was haben Sie denn noch so für Visionen, für Projekte, die Sie unbedingt gerne noch in Ihrem Filmerleben verwirklichen würden?
Also für mich gilt das so, wenn ich eine Liste hätte von Dingen, die ich alle nicht machen konnte, wie traurig, dann würde ich gar nicht mehr arbeiten können, sondern ich gucke nach vorne und versuche etwas zu machen und zu bewegen und manchmal entsteht was ganz anderes als geplant und das ist vielleicht ja auch viel spannender.
Klingt jedenfalls so. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie bei uns waren, Antje Starost, hier in HR2 Kultur im Doppelkopf. Und wir hören, nachdem wir über Freya von Moltke, diese große Dame mit großem Verstand und großem Herzen, nachdem wir von der gesprochen haben, haben wir jetzt musikalisch noch eine große Dame im Angebot. Womit verabschieden wir uns?
Das ist wieder eine spezielle Musik, die ich sehr mag. Das ist also eine ganz persönliche und das ist Cesaria Evora. Und ja, hören Sie einfach mal rein.
Bésame mucho, ein Liebeslied. Danke, Antje Starost. Ich heiße Ulrike Schneiberg.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame.
bésame mucho.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.